Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor ein paar Monaten habe ich eine Rede gehalten, die niemand zur Kenntnis nahm, weil ich sie im Europäischen Parlament gehalten habe. So fängt Nico Semsrott, Vertreter von Die Partei im EU-Parlament, seine neue Late-Night-Show an, in der er durch sein EU-Dasein führt. Ja, und dann hören wir auch die Rede. Hier ist ein kurzer Ausschnitt.
Semsrott, Nico.
The EU is in deep crisis and so am I. I have binge-watched this show for the past few months and I'm not amused. It's not getting enough clicks, the engagement rate is pathetic and in general there is a lack of good content. We need to offer our audience something worth watching. From the broken heart of Europe, I am Nico Semsrott. And this is the Nico Semsrott Show with Nico Semsrott.
Ja, das EU-Parlament also als langweilige, ja, Soap-Opera quasi. Und bei dieser Rede hat Nico Semsrott seinen Hoodie auf, die Kapuze, sein Markenzeichen, so kennen wir ihn schon als Demotivationstrainer von der Bühne, auch aus der Heute-Show. Und für sein Outfit wurde er dann gerügt vom Vizepräsidenten des EU-Parlaments, wo er jetzt ja also seit einem guten Jahr sitzt. Und da haben wir ihn heute Vormittag auch erreicht in Brüssel. Und ja, warum denn diese Rüge? Es gibt überhaupt keinen Dresscode im EU-Parlament. Warum hat der österreichische Vizepräsident ihn denn wohl doch trotzdem gerügt?
Der sitzt da schon sehr lange und hat sehr alte Vorstellungen davon, was der Würde des Hauses entspricht und was nicht. Und ich habe offenbar andere. Ich habe sehr viel Respekt vor der demokratischen Institution. Also ich vertrete ja 900.000 Wählerinnen und Wähler. Davor habe ich total Respekt. Aber ich habe keinen Respekt vor Regeln, die nicht vernünftig begründet werden.
Und Sie sind gar nicht der Einzige, der ein bisschen leger da auftritt, oder?
Korrekt, ja.
Ich frage mich, wenn ich diese Episode mir angucke, wie viel Mut müssen Sie eigentlich wirklich jedes Mal aufbringen, um aufzustehen in diesem riesigen EU-Parlament und so eine satirische Rede zu halten vor den internationalen Abgeordneten? Sie sind zwar geübter Satiriker, aber geht Ihnen das Herz dann doch ein bisschen dabei?
Also richtig Angst hatte ich nur bei meiner allerersten Intervention sozusagen, als ich vor einem Jahr vor Ursula von der Leyen meinen Hoodie ausgezogen habe. Darunter hatte ich noch einen Hoodie und dort waren dann sozusagen Werbeschilder angebracht, weil mein Vorschlag war, dass doch auch Ursula von der Leyen einfach ehrlich wie so ein Werbetrikot tragen soll, für wen sie arbeitet.
Weil sie die Berateraffäre als Verteidigungsministerin noch so am Bein hatte.
Genau. Und das Skurrile ist ja, dass das nie untersucht wurde. Also das Europäische Parlament hat sie damals auch einfach durchgewunken, ohne dass das untersucht wurde. Finde ich aus demokratischer Sicht erstaunlich.
Also da ging Ihnen so ein bisschen die Pumpe. Kann ich verstehen, das Bild hat man ja auch gesehen. Was glauben Sie, wie viele Mitabgeordnete sind dann amüsiert von dem, was sie tun? Oder verstehen sie es sogar oder applaudieren Ihnen heimlich vielleicht?
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich bin eigentlich dauerverwirrt. Seit einem Jahr bin ich dauerverwirrt. Ich fühle mich ein bisschen so, als ob ich in einem absurden Theaterstück gelandet bin. Alle anderen haben irgendwie ein Skript bekommen und kennen das Drehbuch. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach keinen Text und ich verstehe die Show nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, meine eigene Show zu machen.
Wie schätzen Sie es jetzt ein nach einem Jahr Erfahrung auch dort? Würden Sie sagen, ja, ist ein sinnvolles Werkzeug oder laufe ich doch nur vor die Wand, werde ich als der Narr nur wahrgenommen, werde ich auch mal ernst genommen? Also wie ist so Ihr Gefühl da jetzt?
Ich glaube, mit dem, was ich kann, bin ich viel besser darin geeignet, Öffentlichkeit herzustellen, als der 705. Abgeordnete hier zu sein, der ernsthafte parlamentarische Arbeit macht.
Ja, wir sehen ja in Ihrer Late Night den naiven Fool in Hood, der gar nichts ausrichten kann, eben weil dieses Parlament so ein bisschen zahnlos ist und gar nicht viel entscheiden darf. Aber ich habe mich gewundert, wenn ich auf Ihrer Seite schaue, Sie haben gar nicht wenig Presse mit Ihren Aktionen. Also wenn Sie auch zum Beispiel den Plenarsaal in Brüssel ja einfach als Straßburg benennen, damit die nicht immer alle hin und her reisen müssen, machen Sie so ein Schild drauf, steht Straßburg drauf. Wie werden Sie das, wenn dann die Zeitungen draufspringen? Ist es schon so? Ah, sagt endlich mal einer was? Oder ist es vielleicht auch für Sie das Erfolgserlebnis, in der Presse zu sein?
Mein Erfolgserlebnis wäre eher, wenn etwas geändert werden würde. Ich mache das dann an der Stelle, glaube ich, aus therapeutischen Gründen, damit ich nicht total verzweifle, muss das dann irgendwie raus und dann versuche ich das noch ein bisschen künstlerisch interessanter zu machen. Also wir haben ja eine Diebstahlserie im Europäischen Parlament. Mehr als 50 Abgeordnete wurden ausgeraubt, beziehungsweise da wurde in ihren Abgeordnetenbüros eingebrochen. Und weil der Sicherheitsdienst einfach nichts macht und das Parlament selbst auch einfach mit den Schultern zuckt, habe ich gesagt, wir müssen Selbstinitiative ergreifen und dann habe ich meinen Mitabgeordneten so zum selber ausdrucken Schilder zur Verfügung gestellt. Da steht dann zum Beispiel drauf, please only take as much as you really need. Also bitte nehmen Sie nur so viel, wie Sie wirklich brauchen.
Das ist doch letztlich dann der Weg, wo ihr Humor oder ihre Methode dann letztlich ja auch an die Leute gelangt. Ist ja schon wichtig, dass sie das an die Leute bringen, sonst wird es ja verpuffen.
Absolut. Ich versuche, so viel Öffentlichkeit wie möglich herzustellen, um möglichst viele Leute aufzuklären und letztlich ein Druckmittel zu haben, dass sich hier etwas ändert. Das wäre meine politische Strategie dahinter. Und ich würde eben total viel verschwenden, wenn ich nicht Videos machen würde, sondern versuchen würde, meinen Abgeordnetenkollegen zu überzeugen, einen Satz in einer Resolution zu ändern.
Also viele ihrer Aktionen schaffen wirklich wunderbar Transparenz, ja, legen wirklich den Finger in Problemzonen, wenn sie sich durch Lobbyveranstaltungen futtern und Giveaway-Tüten auspacken von denen, die da eben Lobbyarbeit betreiben im EU-Parlament. Sie wissen aber auch, lustig machen ist ja leichter auch vielleicht als konstruktiv zu sein. Das Konstruktive ist schwieriger. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Europa besser managen könnte, zum Beispiel? Denn große demokratische Träume haben Sie ja, erfahren wir auch in der Late-Night-Show, ja.
Ja, ich gehe da tatsächlich mit der Doppelnegation ran. Ich finde, vieles, was hier veranstaltet wird, ist total destruktiv. Und wenn ich das dann auch noch mal destruktiv angehe, dann ist das schon wieder konstruktiv. Also natürlich habe ich jede Menge Ideen, aber ich bin gar nicht als Satiriker in der Rolle, Gegenvorschläge zu machen und Mehrheiten zu organisieren, weil das tatsächlich sehr viele Leute sehr viel besser können. Und ich versuche, diese Leute zu unterstützen, indem ich noch von der Seite ein Spotlight reinwerfe. Und ich arbeite tatsächlich mit ein paar Fraktionskollegen auch schon zusammen an den nächsten Videos. Und die Aufgabenverteilung ist dann einfach. Sie sind die Experten und ich versuche, Öffentlichkeit herzustellen.
Ja, Sie haben sich ja der Fraktion der Grünen auch angeschlossen. Das wollte ich Sie auch gern fragen. Verstehen Sie immer, worüber Sie da abstimmen müssen?
Überhaupt nicht. Das ist das Absurde. Es ist alles so komplex, so kompliziert. Also ich habe mich sehr früh mit meinem Team entschieden, das ist uns wichtig, das ist uns nicht wichtig, so priorisieren wir das. Und bei all diesen Fachentscheidungen vertrauen wir einfach darauf, dass die Fraktion sehr gute Leute hat, die sich damit seit Jahren beschäftigen und denen folgen wir dann. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss, weil in einer Plenarwoche dann hintereinander 650 Abstimmungen anstehen und das ein Pensum ist und eine Komplexität, die selbst ein normales Abgeordnetenbüro nicht alleine durchdringen kann.
Verstehe. Zum Beispiel könnte doch, glaube ich, auf das Parlament dann demnächst noch diese 750 Milliarden Konjunkturprogramm Abstimmung zukommen, oder? Sind Sie da dran beteiligt?
Das ist korrekt. Also am Ende wird dieses Corona-Hilfspaket oder Wiederaufbaupaket auch durch das Parlament gehen. Aber wie immer ist es so, dass die eigentliche Macht bei den Regierungschefs, den 27 nationalen Regierungsoberhäuptern, liegt. Die handeln das erstmal aus im Rat. Dann werden die Papiere noch ein bisschen hin und her geschoben zwischen den Institutionen. Und wenn dann alles soweit für alle einigermaßen okay ist, dann wird es ganz am Ende auch noch im Parlament verabschiedet und dann auch nochmal von den Regierungschefs unterschrieben. Das ist so die Reihenfolge.
Ja, da haben Sie dann noch eine spannende Abstimmung vielleicht vor sich. Über die Doppelspitze, die da gerade ist, von der Leyen Merkel, haben Sie neulich irgendwo gesagt, habe ich das Zitat gelesen, wenn von Europäischer Union die Rede ist, weiß ich gar nicht mehr, was gemeint ist, weil die Union regiert jetzt irgendwie überall. Das ist schon auch so ein Kritikpunkt von Ihnen, ne?
Total. Also zu Demokratie gehört ja auch Macht, Balance und Kontrolle. Und man sieht hier in Europa, gerade durch die deutsche Ratspräsidentschaft, dass eigentlich alle drei Institutionen doch in der Hand sind von den Konservativen. Und innerhalb dieser Konservativen ist eben die CDU-CSU die stärkste Partei. Insofern hat die deutsche Wirtschaft da schon sehr viel mitzureden.
Ja, Nico Semsrott, was steht denn heute noch an?
Für mich persönlich steht heute noch auf dem Programm, dass wir die zweite Folge der Nico Semsrott Show mit Nico Semsrott vorbereiten. Die kommt nämlich übermorgen, die kommt am Donnerstag raus.
Ja, und die kann man dann sehen bei YouTube oder auf der Homepage von Nico Semsrott, hier gerade bei uns im Korso-Gespräch.